hatte eine Mini-Sestine namens Schenken, Schnecken, Bindendamen, Sockenherren.
Das ist interessant, weil ich ja auch begonnen habe, mir war die Live-Situation auch von Anfang an sehr, sehr wichtig.
Ich erinnere und ich rede von den Toten, wobei ich mir völlig darüber im Klaren bin, dass jede Erinnerung, jede Fiktion ist.
Ich denke, es ist wirklich das Problem, Wörter zum Sprechen zu bringen, Sprache.
Und mit einem Spiel macht man ja auch Fehler.
Ja, oh ja.
Also, so. Also, irgendwo fehlt eine Zeile oder irgendetwas fehlt.
Und diese Möglichkeit, die wir nicht immer haben, die authentische Stimme zu hören, hat etwas eigentümlich Attraktives.
Reste von Geistern. Drei Reisen ins Archiv. Reise 1. Inger Christensen und Oskar Pastior.
Die Juninacht gibt es, die Juninacht gibt es. Der Himmel endlich wie erhoben zu himmlischen Höhen und zugleich so zärtlich gesenkt, wie wenn Träume gesehen werden können, bevor sie geträumt werden. Ein Raum wie ohnmächtig, wie mit Weiße gesättigt, ein stundenloses Läuten von Tau und Insekten und keiner in diesem fliegenden Sommer, keiner begreift, dass es den Herbst gibt, den Nachgeschmack und das Nachdenken gibt. Nur die schwindelerregenden Reihen dieser rastlosen Ultrageräusche gibt es und das Jadeohr der Fledermaus dem tickenden Dunst zugewandt.
Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. Gute Nacht. So wird Nummer 1 mir zum Zwischenjahr des Fibonacci. Bloß in Klammer, Fibonacci-Reihe ist eine progressive Zahlenreihe, die lawinenartig überhand nimmt, immer aus der Addition der beiden letzten Zahlen. Also 1 plus 2 gibt 3, 2 plus 3 5, 3 plus 5 8. 5 plus 8, 13, 21, 34 und dann wächst es so an. Implizite ist nun mein Zugriff auf diese Fibonacci-Reihe im Stück Nummer 1 und auf das metrische Fleisch von Zahlwörtern im Satzgefüge. Natürlich auch, Sie kennen sie, Hommage an Inger Christensen, sie war schon hier. Und ihre nach dieser Fibonacci-Reihe aufgebauten herrlichen Gedichte im Band Alphabet.
Und dann plötzlich in irgendeinem Lexikon, da stand diese Fibonacci-Reihe. Dann habe ich gedacht, was ist das? Ich habe da überhaupt nicht gewusst, was das war. Und dann, ja, dann habe ich damit angefangen, das alles zu organisieren. Und eigentlich erst nach der Veröffentlichung des Buches nicht in Dänemark, weil da kennen Sie die Fibonacci-Reihe nicht, aber in Frankreich, dann habe ich Briefe bekommen über also all die Dinge in der Natur, die dieser Fibonacci-Reihe folgen, die Sonnenblumen etc., wie vielleicht alle hier wissen, aber damals habe ich nichts davon gewusst. Und das hat mich ja auch ganz nachdenklich gemacht, dass das Buch so viel von der Natur spricht, ohne zu wissen, dass es eigentlich so ein Naturphänomen, diese Fibonacci-Reihe, ist oder beschreibt wenigstens.
Der Schnee ist gar nicht Schnee, wenn er mitten im Juni schneit. Der Schnee ist gar nicht vom Himmel gefallen im Juni. Der Schnee ist selber aufgestiegen und hat geblüht im Juni, wie Äpfel, Aprikosen, Kastanien im Juni. Sich verlaufen im richtigen Schnee, welcher der Schnee im Juni ist, mit Blüten und Samen, wenn man nie sterben muss.
Es ist, als ob man das Gehirn eigentlich dafür programmieren kann, irgendein System zu verfolgen. Und so war es wenigstens auch mit Alphabet. Da kann man, man hat diese lange Aufreihung von Dingen mit A, B, C etc. Allmählich werden sie immer rhythmischer oder so.
Naht 2 macht 3 nach außen. Hemd 5 gibt wieder 8. Die 13 war gelaufen plus minus Gänsehaut. Der Kragen 21. Die Ärmel 34. Nun ist die 55 mir KLMNO. Kann dir kein P mehr ändern. Noch reichen aus der Zeit, muss 89 Hemden schon tragen, aufgereiht, den 144, die vor 233 zu den nächsten 307 und OWSTQ70 stracks ausgezogen sind, nach Strich und Faden kreuzweise einander unterm Kinn, von einem zu dem anderen. 610 wird nie 987. Ist das UVWX? XWV, das Sausen, dieweil sie eben naht, in kröpfelnden 2584 Alphabetpassagen am Tor zur guten Nacht, entschraubt und deinem Krausen MC-Quadrat Verdacht.
Ja, und dann gab es ja, wenn man weitergeht, wie, es gibt ja vielleicht viele Wörter mit O und dann kommt, was kommt dann? M-N-O-P-Q, dann geht es ja nicht. Also, und diese Gedichte wären ja, also sehr, also mit Q zum Beispiel wäre ja, ich weiß nicht wie lang. Weil es ist ja, man merkt ja plötzlich, dass es unmöglich ist. Selbstverständlich, mit einem Computer oder irgendetwas, dann wäre das ja zu Ende zu bringen.
Ein trauriger Computer monologisiert deshalb im Teilverband. Ja, wenn es sie nicht gäbe, wo es sie nicht gibt, weil sie es nicht gäbe, wenn es sie nicht gibt. Nicht auf diese Weise, weil es die nicht gibt, die es so nicht gäbe und nicht anders gibt. Weil, wenn es sie gäbe, da es sie nicht gibt, es sie nur so gäbe, die es nicht so gibt. Nicht auf diese Weise, nicht in diesem Sinn, wo es vieles gäbe und es viel nicht gibt. Weil sie dies nicht gäbe, weil es dies nicht gibt, weil es diese Weise nie auf diese gibt.
Reise 2, Thomas Kling und Barbara Köhler.
Wo? Im. Wo im Anderswo die Herztöne kenntlich wären, blinken Stinkende Kennung, Kennungen der Landschaften, die Flussnamen abhorchen, Sumpfgebiete, Gebirge oder andere Auffaltungen von Fleisch, ein verplomptes Jahrhundert. Weitere und weitere Auffaltungen, die Aufdrucke, Parole auf den eisernen Rationen. Wie weit reichen die Ohren? Wie weit reichen meine Ohren?
Eumann, Nippeon, Stroton, heute Peston, heute Naun, Feis, Ebigan, Meleinen, Hemnei, Kaliston, Ego, de Ken, Otto, Dis, Eratei. Gegenüber das vollständig überlieferte Großepos vom Großen Krieg, von dem auch dieses Gedicht spricht. Entlegene Gegenden, Vergangenheiten und Verlassenschaften, totes Material, das spricht, wie sich die Erde wölbt, das Meer dem Himmel zu verschwimmen, Flüsse glänzen, vereist, verschneit, versteinert, Felsströme, ein wolkenloses Nichts im Fluge, Zeit, Ewigkeit in der Stimme, Echos, Stimmen aus Lautsprechern in Kopfhören, Wortfetzen, Gewebe, Reste undatierter Textur, Text, was sagt uns, was wir sagen, was sagen, was sagt sie?
Mich interessiert zunehmend in den letzten Jahren ein eine Aufzeichnung der Landschaft, die aber bei mir immer mit einem Geschichtsbegriff auch zu tun hat. Also ich bin sicherlich kein, was will ich denn mal sagen? Also mich interessiert Adalbert Stifter schon wieder aus ganz anderen Überlegungen, wie Pater Handke sich dafür interessiert, sagen wir mal so.
Also setz dich mal mit der Stimme an. Das ist ja eigentlich immer, also ja. Auch ein stilles Lesen, von Lauten ganz zu schweigen, ist ja ein Einverleiben von Text. Also man produziert den Text mit der eigenen Stimme, mit dem eigenen Rhythmus. Mhm. Also man inkorporiert den im Grunde genommen.
Das ist interessant, weil ich ja auch begonnen habe, mir war die Live-Situation auch von Anfang an sehr, sehr wichtig.
Also insofern, es sind noch Versuche, also die Stimme an die Lesenden zu geben. Mhm. Und also mich als Autorin auch als Lesende zu sehen, als eine und unter anderem zu sehen. Also dass der Text eigentlich für sich steht, primär als Schrift, mit der dann umgegangen wird, also die dann verkörpert wird.
Stoß, Hauch, zusammenzucken, weil er kennt, demzufolge jedes Anwachsen der Räume durch Schwachwerden, verborgene Falte, die aushauchen, die Weiten im Wagen wahrgenommen wird, lebendig, sensorisch, diese Würfe, eine Inzision zu verhindern, der die Fragestellung ermittelt, gequält, Zustand in Wallung, Unbekanntes in Bezug auf Momente, unmittelbar vorher.
Das sind Schreibmaschinentexte, also jede jede Zeile hat die gleiche Anzahl Anschläge. Ja. Indem ich jetzt nicht primär Rhythmus oder Reim oder sowas als Form nehme, sondern eine optische Form, also, und die auch mit dem Werkzeug zu tun hat. Also diese Form hat einen sehr großen Widerstand, also so eine Gegenarbeit. Also ein ganzes Stück der Zeile lang kann ich machen, was ich meine zu wollen. Und dann auf einmal sind nur noch 10 Anschläge. Mhm. Was mache ich damit? Also es passiert, es kommt von dieser Art von Grenze, die man sich setzt, eigentlich also auch eine unglaublich starke Energie, also wo dann auch Sprache arbeitet.
Mich interessiert auch, das weißt du eigentlich von Anfang meiner Beschäftigung mit Sprache an, auch die Sprachgeschichte und die Sprachgeschichten. Und das ist ja eine Sache, wo sich unsere Interessen ja auch sehr treffen. Nicht? Also so in dieser ganzen, wo kommen wir denn da hin? Ah ja, das sind ja auch tolle Wörterbücher und so. Und Mich hat immer Etymologie interessiert. Ich muss sagen, die letzten 3 Jahre fast zu 70% mittelhochdeutsche und althochdeutsche Texte gelesen und übersetzt.
Ich denke, es ist wirklich das Problem, Wörter zum Sprechen zu bringen, Sprache zu bringen. Also dass ich eigentlich immer davon ausgehe, ist ein Anspruch, aber so viel wie möglich Wörter, so viel wie möglich Möglichkeiten im Satz zu geben, also eine Syntax so zu behaupten oder zu behandeln, dass sie nicht linear läuft, sozusagen. Also dass das wirklich Sprache was Räumliches sein kann, und in dem Moment fangen auch die Dinge an zu reden.
Please hold the line im Knistern, Kratzen, Rauschen alter Aufnahmen. Silbrig das Grauen in einer Handvoll Staub, den Braun- und Grautönen Lichtbilder fast verblasst, vorbei, für immer fast sprachlos, fast verloren. Nur diese Reste von Stimmen, der verblichenen Stimme, lebhaft auf einem Anruf beantwortet das Licht, verstummt. Your captain is speaking. Thank you for flying limbo air.
Anfänglich, beschließend und im weiteren Sinne Knirschen von Stimmen, das die beiden Punkte verbindet. Extremitäten, Knallen, Widerschallen der Inschriften. Erscheinende Zeile, Silben gekörnt in Silben schwanken. Auf der Seite unfreiwillig, unaufhaltsam. Wenn dieses hier, oder erzählerisch, willkürliche Konvention eigentlich rausreißen, loswerden vom Dunkel, von Fremdheit, exzessiv in der Ausarbeitung Höheres angestrebt im Abstrakten oder Anwesenden, Ruin der Gerüchte.
Unerwidertes zwischen den toten Buchstaben ein Du, die Mo-a-Mo-a-Motion, eine Emotion, Reste von gestern, Geistern, das Untodes Flüstern, Stille und das Sprechen. Die Dinge, sie sagen kaum verständlich, ich. Throw me away into the suffering city. Throw me away to the eternal pain. Throw me away that runs among the lost. And now we are ready for takeoff.
Reise 3. Lars Gustafsson, Christoph Meckel und Paulus Böhmer.
Ja, wo anfangen, das ist immer die Frage. Ein Phänomen, das mich interessiert hat, sind diese Situationen, wo man schreibt ein Gedicht und man findet eine Zeile, die allzu dumm ist. Okay, man nimmt sie weg. Dann sieht man, dass die Zeile nachher wird unbegreiflich, weil man diese Zeile weggenommen hat. Okay, man nimmt die Zeile weg. Dann sieht man, wie idiotisch die Zeile, die einsame Zeile ist, die vorherkommt. Man nimmt sie weg und so weiter. Und plötzlich gibt es kein Gedicht mehr. Und ich frage mich als Philosoph und Bürger und ökonomisch denkender Mensch, wo befinden sich jetzt diese Gedichte? Die haben also wie lebhafte Fische aus dem Nichts einen kurzen Besuch in der real existierenden Wirklichkeit gemacht. Sie haben es unangenehm gefunden und sind wieder in die Ideenwelt verschwunden. Da wimmelt es also von solchen Fischen.
Es sind Gegenstände, die alles aufnehmen, was existiert. Mhm. Meine ganze Existenz aufnehmen können, aber die Existenz aller Dinge überhaupt. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit der Kunst, dass sie das kann. Voraussetzung ist, dass das Aufgenommene vom Autor verwandelt wird. Sonst existiert das Herrliche nicht.
Blödsinn. Das seltsame Wort, das ich im Traum suchte und unmöglich finden konnte. Ich erwachte aus einem Traum von einem Fisch mit roten Augen. Leicht zu fangen mit einem Bissen Brot an einer gebogenen Stecknadel. Eine Plötze und so vieles träger als die anmutigen Ukeleien, die Tänzerinnen des warmen Strandwassers. Ja, dieser Traum war erfüllt von Schönheit und Tanz. Und niemand auf der ganzen Welt wusste, dass die Plötze Plötze heißt.
Vielleicht ist es so, dass die Erinnerung Linien anlegt und spiralige Muster um die eigene Achse zieht. Ich glaube sowieso, dass wir denken und fühlen, und zwar fast ausschließlich in Bildern. Und wie können Bilder wahr sein? Bilder bringen zwar eine Evidenz, ja, haben eine Evidenz, aber je, so seien wir noch so genau und noch so bemüht und noch so intensiv im Ausdruck, sie geben das nicht wieder, sondern sie lassen es nur aufscheinen. Und schon von daher kann eine Erinnerung nie die Realität überhaupt wiedergeben, was Sprache sowieso nicht kann. Wie denn?
Aber ich denke, dass die ursprüngliche, die ersten Landschaften, ja, ein Vorort zu Västerås in Mittelschweden oder was es sein kann, diese ersten Landschaften bilden sowas wie ein Raster oder ein Vorbild. Ein Paradigm, hätte der Grammatiker gesagt, für alle spätere Landschaften. Dass man sozusagen alle neue Landschaften, sei es auch in Australien oder in dem Senegal-Delta, liest man mit diesem ursprünglichen Schrift als Schlüssel.
Aber ich möchte etwas anderes sagen. Die Fähigkeit zu erinnern ist nicht einfach da. Die kann man sich selbst verschaffen. Durch Vergegenwärtigung dessen, was war. Mhm. Ich überlege beispielsweise, was könnte an einem Sommertag dazu geführt haben, dass ich eine Handvoll Kirschen hatte in der Nachkriegszeit in Erfurt. 1945 im Sommer, da waren die Russen bereits da. Ich sehe vor mir eine Garage, auf die man hinaufklettern konnte, über einen Lattenzaun, der so den, weißt du, so einen Zwischentritt ermöglichte. Und da sprang man rauf und war unter einem Kirschbaum. Das ist das Erinnerungsgerüst. Alles Weitere habe ich zurückgewonnen. So kann ich fast auf den Zentimeter genau meine Erinnerungen aufbauen und kontrollieren und wahrhaftig machen. Kein Nachteil. Auf Vorteile bauen ist Sache der anderen. Während wir Kirschen aßen, uns liebten, ausraubten, zugrunde richteten, die Sprache verloren in einem Geheul und wiederfanden in einem Lachen, während wir Kirschen aßen, waren die anderen unangreifbar geworden, abgöttisch in ihrer Zufriedenheit, Gerechtfertigte ohne Kirschen. Während wir unseren Nachteil immer noch für ein Glück halten und uns lieber zugrunde richten, als ohne Kirschen zu leben.
Ich erinnere und ich rede von den Toten. Wobei ich mir völlig darüber im Klaren bin, dass jede Erinnerung, jede Fiktion ist. Allein durch die Sprache kommt im Laufe der Zeit kommen unendliche Verschiebungen. Und die Erinnerung selber, je länger sie zurückliegt, das wissen wir ja alle, desto ungenauer wird sie. Aber es ist noch mehr. Wir tun, ob wir es wollen oder nicht, wir tun immer etwas dazu. Das heißt nicht, dass eine Erinnerung nicht wahrhaftig sein kann. Aber sie gibt nie wieder, was wirklich geschah. Das weiß kein Mensch. Das kann kein Mensch wiedergeben.
Закатилося
куполя, куполели, солнышко, лелю май, аллелюмка, леда. Тихо здесь ходит в пение демядис, Божье дерево, куполя, куполели.
Kaddisch, dem atemlosen Sprechen, den filigranen Geweben aus glucksenden, schmatzenden, hauchenden, tröpfelnden Lauten, schneidenden Tutti, aufbebenden, abbebenden, in alle Himmelsrichtungen zugleich versickernden Seufzern, rhythmisch, arrhythmisch, rhythmisch, wie Glöckchen von Herden, die eine Sprache sprechen. Kaddisch der kalten Toleranz halbtrockener Leiber, Kaddisch dem Sterbenden, wenn es gegen Morgen geht, und ein letzter Geruch anweht von Kleefeldern, Ammoniak, Senf und Schleier anwehen aus Gas, Wasserstaub, aus denen einst Flora und Fauna entstanden, Algenhaufen und Wunder wie Seerosen und Fledermäuse und Wolkenkratzer und Interkontinentalraketen und Tod. Kaddisch den Fetttröpfchen, die in den Ozeanen schwammen, Nährstoffe, Gene einsammelten, Zellen bildeten, mit Bewegungen ebenso flüchtig wie die von Tänzern und zugleich immer da. Kaddisch dem Säugling, den es nicht gäbe ohne eine, die ihn hält, da hält und behält. Und doch muss er fortwährend neu erschaffen, was er schon vorfindet, zugleich. Kaddisch den alten Friseuren aus der Zeit, als ich noch die Kleidung des jungen Mannes trug. Ich weiß nicht, wer ihren Sarg trug. Kaddisch dem Zimmer der Sterbenden, das ich niemals betreten wollte. Dafür erinnere ich mich heute an Dinge, die niemals stattgefunden haben, und ich würge daran, wie der Kerl im Sitz neben mir. Neben mir auf der Straße fuhren Lastwagen vorbei, hielten an, zogen an, unter den Planen schauten wechselnde Füße hervor. Alle Träume werden von Wesen beschrieben, die des Wortes beraubt sind. Und eine Gruppe Wale zieht vorbei und mischt auf ihrem Weg zum Norden seine Worte in ihren neuen Gesang. Kaddisch für Judah Amichai. Ihr Brüder, ach, ihr Schwestern, heute ist schon gestern, morgen geht schon aus. Gestern ist noch heute und die großen und die kleinen Leute gehen darin ein. Und aus.